Willkommen bei Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Heute spreche ich mit Emran Feroz. Er ist austro-afghanischer Journalist und Autor mit Spezialgebiet Nahost und Zentralasien. Für die Republik hat er schon über die Situation von afghanischen Minderheiten berichtet. Und in Kürze erscheint sein neues Buch »Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror«. Derzeit schaut die Welt auf die afghanische Hauptstadt Kabul. Diese ist in kurzer Zeit unter die Kontrolle der radikal-islamistischen Bewegung der Taliban gefallen. Seither bestimmt Ungewissheit die Lage vor Ort. Journalistinnen, Menschenrechtsaktivisten und lokale Mitarbeitende von westlichen Botschaften haben Angst vor Vergeltung und versuchen, das Land zu verlassen. Wer sind die Hauptakteure in dieser unübersichtlichen Zeit? Was geschieht nun mit den Taliban? Und wie weiter mit Afghanistan? Mein Name ist Marguerite Meyer und ich begrüße Sie zu diesem Gespräch. Willkommen, Emran Feroz. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Ja, danke euch. Freut mich auch.
Du bist derzeit in Deutschland. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, warst du gerade erst aus Kabul zurück. Und nun verfolgst du die Nachrichtenlage in Afghanistan aus der Ferne. Wie ist das im Moment?
Naja, es ist gerade so, ich wollte eigentlich in diesen Tagen zurück nach Afghanistan fliegen, bevor die Taliban Kabul erobert haben. Auch ein paar Wochen davor dachte ich mir schon, dass ich bald einen Sprung zurück muss. Und dann in der letzten Woche wurden nach der Reihe die ganzen Provinzhauptstädte erobert oder eingenommen. Und ich dachte mir so, okay, vielleicht sollte ich jetzt schnell hin, weil die sind bald in Kabul und dann könnte sich das Ganze verkomplizieren. Jetzt kann man noch einfacher ein- und ausreisen. Ich habe hier in Deutschland so ein Reisebüro, das auch einem Afghanen gehört, wollte bei dem halt wieder mein Ticket buchen und der meinte so, wart mal lieber, weil es werden jetzt schon viele Rückflüge gecancelt und vielleicht beruhigt sich ja die Lage, meinte er noch. Am Donnerstag, glaube ich, war das, also vor einer Woche. Und ist die Situation natürlich, wie wir eben in den Medien leider gesehen haben, alle total eskaliert und die Taliban haben Kabul eingenommen und am Flughafen herrscht halt immer noch Chaos und es ist totaler Ausnahmezustand. Ich meine, in Afghanistan war sowieso die ganze Zeit Ausnahmezustand, aber jetzt ist halt nochmal so ein neuer Tiefpunkt erreicht worden diesbezüglich und ich versuche von hier aus vieles zu verfolgen, soweit es geht, und bin mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt.
Es ging alles sehr schnell. Du bist davon auch überrascht worden.
Ja, tatsächlich einigermaßen schon. Also ich meine, mich hat es nicht gewundert, dass die Taliban gewisse wichtige Provinzhauptstädte haben einnehmen können in den letzten Tagen und Wochen. Da waren viele andere Beobachter überrascht, aber einiges davon hat mich weniger überrascht, weil ich auch viele dieser Regionen kannte und wusste, dass die Taliban halt da sehr aktiv sind in den Regionen um diese Provinzhauptstädte. Aber Kabul war halt immer ein Sonderfall, obwohl die Taliban auch hier nicht weit waren, war das halt immer so ein Sonderfall. Und am Samstag hat ja, glaube ich, auch die CIA noch behauptet, dass Kabul innerhalb von 30 bis 90 Tagen fallen würde. Am Ende waren es halt die nächsten 24 bis 48 Stunden und das hat schon viele überrascht.
Du klingst recht müde, wenn ich das so sagen darf, Emran. Du arbeitest seit Tagen rund um die Uhr. Wie geht es dir diese Woche?
Ja, die letzten Tage waren echt anstrengend. Ich habe sowas eigentlich noch nie erlebt, so einen Fokus auf Afghanistan. Wahrscheinlich hat es das letzte Mal gegeben, als ich klein war und die Anschläge des 11. September stattgefunden haben und danach die NATO ins Land einmarschiert ist. Seitdem, glaube ich, hat es echt nicht mehr so eine mediale Aufmerksamkeit gegeben. Ich mache einfach das, was ich immer mache, aber es gibt so viele Interviewanfragen und so viele Leute und so viele Medien wollen wissen, was da passiert und ich versuche, auf möglichst vieles einzugehen und das Ganze zu erklären. Aber es macht oft schon müde, es überrascht mich auch oft, dass man trotzdem noch so wenig weiß, nach 20 Jahren Krieg in diesem Land, an dem man sich beteiligt hat, herrscht immer noch so eine große Unwissenheit, auch bei vielen Kollegen. Und ich denke auch, viele sind halt auch einfach jetzt nochmal zusätzlich vorsichtig, weil sie auch das Ganze nicht so verfolgt haben und dementsprechend total überrumpelt worden von dem. Also das ist einmal so die berufliche Komponente, die es gibt und die mich natürlich auch belastet. Und man hat viel Arbeit, wirklich viel zu tun, keine Verschnaufpause fast. Dann kommt aber noch die emotionale Ebene hinzu, weil ich dort einfach noch viele Menschen habe. Meine eigene Familie ist noch dort. Ich habe Onkel, Tanten, die dort leben. Das wäre nur der engere Verwandtenkreis. Aus dem erweiterten Verwandtenkreis gibt es noch viel mehr. Dann auch viele Freunde, Bekannte, Mitarbeiter, Leute, die, also Journalisten, die mit mir zusammengearbeitet haben und so. Und irgendwie muss man sich um all diese Menschen jetzt auch irgendwie ein bisschen kümmern, weil die total panisch sind und auch sehr verzweifelt wirken. Und das macht die ganze Sache natürlich nicht einfacher.
Was erreichen dich denn im Moment für Nachrichten?
Ja, unterschiedliche Dinge. Also ich habe zum Beispiel mehrere Freunde, die abgeschoben wurden aus Österreich. Der letzte wurde im Juni abgeschoben, nach 11 Jahren. Die stecken immer noch fest. Ich habe einen anderen Freund, auch aus Österreich, der schon länger her, dass er abgeschoben wurde. Der ist dann im Frühjahr mit seiner Familie nochmal nach Pakistan geflüchtet und meinte, er wolle es dort versuchen, dort in Ruhe zu leben. Und der hat sich die ganze Zeit gemeldet und dann habe ich den mal zurückgerufen und dachte mir so, ja, gut, dass du jetzt in Pakistan bist. Und dann meinte der so, nein, ich bin jetzt wieder in Afghanistan, ich wurde abgeschoben aus Pakistan. Und jetzt hängt er dort wieder fest und weiß nicht, was machen. Die erleben auch viel Gewalt. Zum Beispiel, der lebt gerade in der Stadt Jalalabad, wo er herkommt. Und dort fanden Anti-Taliban-Proteste statt, vor allem aufgrund der Flagge. Also die Taliban haben ihre Flagge wieder aufgestellt. Es soll da Verletzte und Tote gegeben haben. Und der lebt halt jetzt auch in dieser Stadt. Dann habe ich hier noch Verwandte in Kabul zum Beispiel, die auch in eine sehr ungewisse Zukunft blicken, nicht wissen, vor allem im Fall von Frauen und Mädchen, nicht wissen, wie das jetzt weitergeht, ob sie in die Schule gehen dürfen, bald ihre Arbeit nachgehen dürfen. Ihr ganzes Arbeitsleben steht still, bei Frauen und bei Männern. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ich habe einen Onkel, der ist Arzt, aber eigentlich in Mazar-e-Sharif im Norden des Landes. Die sind jetzt in Kabul, weil sie dachten, Mazar-e-Sharif wird vielleicht fallen und Kabul nicht. Am Ende fiel es fast zeitgleich. Also der weiß jetzt auch nicht, wann er wieder zurück soll in den Norden. Seine Frau ist Lehrerin, die weiß auch nicht, wann der Schulbetrieb wieder losgeht und ob das überhaupt so losgeht, wie das die Taliban jetzt in den ersten Tagen versprochen haben und betont haben. Und sie machen sich natürlich große Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder, die zur Schule gehen oder halt schon studieren. Und da ist auch oft auch diese Erwartung von den Verwandten da, an den Verwandten im Ausland, dass man irgendwie hilft, weil man sieht die ganze Zeit diese Evakuierungsfliege und denkt, man kann da jetzt irgendwie die Leute reinschleusen. Und ich bin da leider auch total hilflos. Und so einfach geht's natürlich. Man sieht ja, was da für ein Chaos herrscht. Es gibt da viele Probleme und man fühlt sich sehr hilflos und das ist dann auch sehr deprimierend und geht auf die Psyche.
Das glaube ich, das klingt sehr schwer. Es ist also eine komplexe und unübersichtliche Situation. Du hattest vorher erwähnt, dass hierzulande viel Nichtwissen vorhanden ist und du bist die letzten Tage so viel am Erklären wie wohl selten zuvor. Wie zufrieden bist du mit der Berichterstattung aus Europa?
Also ich bin jetzt mittlerweile irgendwie Teil dieser Berichterstattung geworden und das war auch immer meine Kritik, dass da oft so Stimmen fehlen und jetzt habe ich ein bisschen auch so ein Vakuum eingenommen in den letzten Jahren. Das fällt mir immer mehr auf. Aber mir fällt auch im Gespräch mit den Kollegen oder auch wenn ich so mir manches anschaue in den sozialen Medien, gibt es natürlich so Sachen, die sich immer wieder durchsetzen, also wirklich so in der gesamten westlichen Welt, jetzt nicht nur in Europa, Deutschland, Schweiz oder so, Österreich, sondern halt auch in Amerika, wird da echt viel Problematisches verbreitet, wo man einfach sieht, dass die Menschen Unwissen haben. Und da muss ich aber auch ganz klar sagen, das betrifft gar nicht jetzt so die weiße Mehrheitsgesellschaft, sondern ich sehe auch oft innerhalb der afghanischen Diaspora gewisse falsche Narrative, die wirklich halt irgendwie historisch falsch sind, dann irgendwie wieder aufgerollt werden und dann hängt man sich daran auf und dann teilen das 10.000 Leute. Ein Beispiel vor allem ist jetzt irgendwie, ja, die Taliban, die haben wir damals gegen die Kommunisten unterstützt in den 80ern. Das stimmt halt nicht, da hat es die Taliban gar nicht gegeben, weil irgendwie denken halt einige Beobachter in orientalistischer Manier, dass da jeder, der mit Turban und Bart ist aus Afghanistan, irgendwie, das ist halt irgendwie alles eh dasselbe und Taliban und irgendwie dann auch noch vielleicht Al-Qaida, dass das Ganze ein bisschen verschwörungstheoretisch wird. Die CIA hat Bin Laden aufgebaut oder irgendwie sowas. Also total verkürzte und falsche Dinge, die da erwähnt werden. Und zu den letzten 20 Jahren, was da oft auffällt, um das auch zu erwähnen, das fällt dann mehr in den Mainstream, in den sogenannten Mainstream-Medien auch auf, ist dann, wenn ein Kollege anruft und dann stellt er sich vor und beginnt mit den Fragen und sagt dann so, ja, wieso kämpfen denn die afghanischen Soldaten nicht? Und dann musst du halt sagen, ja, doch, die haben eigentlich lange gekämpft, wurden bis vor kurzem immer noch verheizt, verpulvert. Es gab sogar in den letzten Tagen auch, es ist nicht so, dass alle Soldaten nicht gekämpft haben. Es gab in manchen Regionen auch Kampfhandlungen, aber was soll der Soldat machen, wenn ihm die Munition fehlt? Weil ein korrupter Sicherheitsapparat da in den letzten 20 Jahren, also wenn da die Offiziellen innerhalb dieses Apparats einfach diese ganzen Institutionen ausgehöhlt haben, und an die einfachen Soldaten nicht gedacht haben. Das sind halt so Sachen. Und was mir auch auffällt, das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen so eine unpopular Opinion, gerade in diesen Tagen. Ich habe auch mit einigen anderen Afghanistan-Kennern so ein bisschen darüber gesprochen und denen ist das auch aufgefallen, aber die wussten nicht so, wie man damit umgehen soll. Und zwar, wie manche Fake News bezüglich der Taliban verbreitet werden. Also da sind wir mittlerweile ja zum Beispiel so Sachen, die überhaupt total unbestätigt waren, dass die vielleicht sogar von Haus zu Haus gehen und Mädchen abholen in irgendwelchen Provinzen und IS-mäßig vorgehen und die zwangsverheiraten, aber nicht irgendwie einmal, zweimal, sondern massenhaft. Und da gab es irgendwie ein paar Berichte, ich habe versucht, die zu verifizieren. Also es ist nicht so, dass ich sage, ah, das ist ein Blödsinn, glaube ich nicht, sondern ich habe mit ein paar Kollegen versucht, das zu verifizieren und uns ist das nicht gelungen. Und ich habe dann einige Leute gefragt und die meinten dann, naja, und das ist mir auch aufgefallen, bevor eben Kabul gefallen ist, gab es halt viel Propagandakrieg auf beiden Seiten, auf Seiten der Taliban und der afghanischen Regierung. Und da wurden dann alle möglichen Sachen verbreitet. Zum Beispiel die Taliban haben auch vor ein paar Monaten behauptet, oder vor ein paar Wochen behauptet, dass indische Jets Kandahar bombardieren würden, weil die indische Regierung die afghanische Regierung da eben unterstützt hat. Dann hat auch die afghanische Regierung wieder gesagt, pakistanische Jets hätten den Taliban geholfen. Da gibt's dann, oder zum Beispiel, genau, das war gestern, das ist mir gestern aufgefallen, im Präsidentenpalast waren halt Taliban-Kämpfer, nachdem sie das ganze Ding eingenommen hatten. Und in diesem Video haben sie miteinander gesprochen. Und dann meinten ein paar, also es waren auch wieder ein paar Afghanen tatsächlich, die dann meinten, ah, die sprechen ja gar nicht Persisch oder Paschto. Das sind sicher alles Ausländer. Und der Punkt ist der, Afghanistan hat zwar zwei Amtssprachen, aber es gibt auch viele, viele andere Sprachen und die haben höchstwahrscheinlich Paschai oder Kohistani gesprochen. Das sind Sprachen in der Region Kunar, in sehr abgelegenen Tälern, die auch sehr bekannt geworden sind, zum Beispiel in das Kurengal-Tal, wo die US-Truppen auch viele Verluste erlitten haben in den letzten 20 Jahren. Da gibt's nochmal andere Sprachgruppen, andere Völker und die sind auch bei den Taliban dabei. Und viele Afghanen zum Beispiel wissen das auch gar nicht. Und wenn sie diese Sprache hören, gehen sie sofort davon aus, ah, das sind irgendwelche ausländischen Dschihadisten und das wird halt alles vom Ausland irgendwie komplett 100% vom Ausland orchestriert und finanziert. Und das sind so Sachen, da habe ich jetzt mehrmals gesagt, die Taliban als Gruppierung sollte man kennen. Da gibt es genug zu kritisieren, genug Fakten, die handfest sind, die es seit über 2 Jahrzehnten jetzt gibt. Dass es eine extremistische, militante Gruppierung ist, dass sie frauenfeindlich ist und das alles, was sie gemacht hat. Ich meine, wir sehen bis jetzt bei den Taliban keine einzige Frau, die da irgendwie präsent war, weder jetzt in dem Medienteam noch während der Verhandlungen, dieser Friedensverhandlungen und so. Und da gibt's wirklich so viele Sachen, oder auch Selbstmordattentate, Angriffe auf Zivilisten, Massakern, Soldaten. Es gibt so vieles, was bekannt ist, oder Jagd auf Ortskräfte und so. Aber irgendwie denken manche Leute, dass es gut ist, jetzt nochmal zusätzlich auf unbestätigte Berichte oder extreme Übertreibungen, die trotz allem nicht viel mit der Gruppierung zu tun haben, zurückzugreifen, um noch mehr Panik dann zu schüren, wobei sie das dann ja oft in den sozialen Medien und so verbreitet wird. Und das ist halt am Ende vielleicht sogar ein Vorteil für die Taliban, weil die haben jetzt ein gutes PR-Team und irgendwann werden sie sich der Sache widmen und vielleicht das Ganze dann irgendwie total dekonstruieren und sagen, da habt ihr gelogen, da habt ihr gelogen und wir haben immer die Wahrheit gesagt. Und das ist halt auch so eine Entwicklung, die mir aufgefallen ist.
Dieses Narrativ von purer ausländischer Einflussnahme hört man immer wieder. Warum ist das so gefährlich?
Gefährlich ist es, weil die Verantwortlichen oft einfach jegliche Schuld sehr schnell abwälzen können. Sie können immer sagen, wir machen hier alles richtig. Hier gibt es die Bösen im Ausland, die alles kaputt machen, die uns schaden wollen, die den Staat zerstören wollen. Und das ist eigentlich auch bei den Taliban selber der Fall. Also, dass die Taliban eine Gruppierung sind, die von ausländischen Akteuren immer wieder unterstützt wurde und irgendwie Verbindungen hatte, zum Beispiel vor allem nach Pakistan, zum pakistanischen Geheimdienst, zum pakistanischen Militär, vor allem in den 90ern. Und auch in den letzten Jahren immer wieder. Das ist alles bekannt, aber man kann nicht dieses ganze Phänomen komplett externalisieren und sagen, wir haben nichts damit zu tun. Unser Staat, unsere Nation, unsere Gesellschaft, wir haben nichts damit zu tun. Wir sind fehlerfrei. Andere Leute, andere Kräfte wollen das immer kaputt machen. Und auch dieses Narrativ oder diese Narrative wurden in den letzten Jahren so stark geschürt, auch innerhalb Afghanistans, dass man meiner Meinung nach die reale Gefahr und gewisse Realitäten einfach verdrängt hat und nicht wahrgenommen hat und jetzt so überrumpelt wurde.
Ein konkretes Beispiel, das auch in den letzten Tagen in den sozialen Medien zirkuliert ist, die CIA hat die Taliban gegründet. Kannst du dazu eine Auslegeordnung machen?
Genau, das ist das, was ich meinte. Mit den die Taliban seien in den 80ern entstanden. Dann gibt's das Bild von Ronald Reagan, wo er Mujahideen-Führer Ende der 80er getroffen hat. Und das war eine sehr heterogene Gruppe von Mujahideen-Führern und hatten nichts zum Teil, also eigentlich nichts mit den Taliban zu tun. Dann posten das manche Leute so: Ronald Reagan met the Taliban, so irgendwie sowas. Und woher das kommt, also da muss man ein bisschen tiefer weiter zurück in die Geschichte, in den Kalten Krieg, der in Afghanistan eben stattgefunden hat, auch vor allem Ende der 70er und die ganzen 80er. Da war es ja dann so, also um das kurz zu rekonstruieren, 1978 fand der blutige Putsch der afghanischen Kommunisten in Kabul statt. In den Jahren zuvor war es schon so, dass sich da Kommunisten und Islamisten in Afghanistan, also dass da Bewegungen und Strömungen existierten, die sich zum Teil bekämpften, gegeneinander rebellierten, also so an Unis und so. Es gab zwar Gewaltexzesse, aber nichts, das mit heute vergleichbar ist. Und die Kommunisten konnten sich dann besser aufbauen und bevor der Putsch stattfand, konnten sie sich auch in der Regierung quasi Plätze zusichern, untermauerten auch die Armee dank der Hilfe der Sowjetunion, weil die Sowjetunion auch damals schon Afghanistan stark unter die Arme griff und viele Afghanen in Moskau ausgebildet wurden und als stramme, ich mal sagen, Stalinisten eigentlich da zurückgeschickt wurden nach Afghanistan. Und gleichzeitig gab es eben Islamisten verschiedene Bewegungen, also vor allem die Ideologie der Muslimbrüder hatte sich da dann auch sehr stark etabliert. Aber die Islamisten fanden, gab es zwar, aber sie fanden nicht so einen guten Platz innerhalb der Gesellschaft, vor allem innerhalb des Staatsapparates, wie die Kommunisten. Und als der Putsch der Kommunisten dann stattfand, auch die Kommunisten waren nicht homogen, sondern da gab es zwei verschiedene Flügel. Und es kam halt dann zu diesem Putsch. Und dann begann eine sehr repressive Herrschaft und die Islamistenführer, die dann später zu bekannten Warlords wurden, die bis heute noch in Afghanistan eine wichtige Rolle spielen, die konnten dann Scharen rekrutieren, weil viele Afghanen innerhalb Afghanistans vor dem Regime flüchteten und nach Pakistan gingen. Und diese pakistanischen Flüchtlingslager waren dann auch wichtige Rekrutierungszentren der verschiedenen Mujahideen-Akteure, die sich da entwickelten. Also da gab es Sunniten, Schiiten, es gab eher traditionell konservative Kräfte, es gab Sufisten, es gab eher militante Islamisten, die dann auch von der Ideologie her vielleicht gar nicht so weit weg waren wie die Taliban, aber die Taliban als Gruppierung gab es damals noch lange nicht. Es gab natürlich einige, vielleicht auch viele Kämpfer, junge Kämpfer, die da auch schon aktiv waren und dann später, als sich die Taliban formierten, Mitte der 90er, eine wichtige Rolle einnahmen, aber es ist auf jeden Fall extrem verkürzt zu sagen, dass die Amerikaner, die die Mujahideen unterstützten, aber also da spielt vor allem Operation Cyclone eine Rolle von Brzezinski, wird auch oft in vielen Afghanistan-Dokus genannt, Operation Cyclone, Brzezinski und die afghanische Falle, dass er quasi die Sowjets in den Afghanistan-Krieg getrieben habe, ist tatsächlich ein Narrativ, was sich da sehr durchgesetzt hat. Also nicht nur unter unseriösen Quellen, sage ich mal, sondern man hört das wirklich oft, aber es ist, also vieles ist da überhaupt nicht gesichert und es gibt in der neueren Forschung, historischen Forschung zu diesen Ereignissen auch renommierte Leute, die das dekonstruiert haben und die halt nochmal darauf hingewiesen haben, dass es diese afghanische Falle gar nicht gegeben hat und dass die Unterstützung, die USA in die Mujahideen steckten, lange Zeit sehr gering war oder viele Kämpfer eigentlich gar nicht erreicht hat, weil vieles da versickerte. Gleichzeitig spielte natürlich auch Pakistan eine große Rolle. Der pakistanische Geheimdienst hat damals auch gewisse Mujahideen-Fraktionen mehr unterstützt als andere und Pakistan hat natürlich auch viel Militärhilfe erhalten von den Amerikanern. Aber auch vieles davon hat so einfache Kämpfer meistens nicht erreicht. Es gab dann auch viele Eigendynamiken unter diesen Gruppierungen, zum Beispiel auch unter Al-Qaida, was sich dann später formierte und die Taliban, die gab es dann erst noch später. Es war so, dass 1989 der letzte sowjetische Soldat Afghanistan verlassen hat und 3 Jahre später fiel das kommunistische Regime in Kabul und die Mujahideen konnten die Hauptstadt erobern. Wird übrigens oft mit der heutigen Zeit verglichen. Viele dachten, dass die US, also vom Westen installierte Regierung in Kabul, sich auch vielleicht ein paar Jahre halten kann. Dass es so kommt, hat echt viele überrascht. Da sieht man, was für ein schwaches Fundament die NATO da in 20 Jahren errichtet hat. Da war das der Kommunisten stärker, obwohl sie 10 Jahre dort waren und nicht 20 Jahre. 1992 haben eben die Mujahideen alles erobert und dann begann ein Bürgerkrieg zwischen den Mujahideen-Führern, so dass viele Warlords verschiedener Parteien jeweils also ihre eigene kleine Schreckensherrschaft gründeten. Also es gab dann mehrere Territorien, die von verschiedenen Akteuren kontrolliert wurden und da haben die gemacht, was sie wollten. Es gab oft einfach Mafia-ähnliche Strukturen, sexuelle Gewalt, Plünderungen, alles. Also es waren sehr schlimme Zustände und als Reaktion auf diese Zustände formierten sich die Taliban erstmals und waren dann auch erfolgreich mit ihrem Eroberungszug, weil eben damals dann vor allem auch sich die Pakistaner, auch die Saudis einmischten und die Taliban-Seite stark unterstützten. Die Amerikaner haben das beobachtet und ihnen war am Anfang auch dieser neue Akteur irgendwie genehm, weil viele dieser Mujahideen-Akteure die wurden unter anderem zum Beispiel von Russland unterstützt oder von Iran, von Staaten, die den Amerikanern eher feindlich gesinnt sind oder aus Sicht der Amerikaner halt feindliche Staaten. Und deshalb fanden sie es erstmal nicht schlecht, dass da so ein Akteur da ist. Aber das ist komplett etwas anderes, als zu sagen, hey, die CIA ist da rein, hat die Taliban rekrutiert und das ganze Land kaputt gemacht bis heute.
Die Dinge sind also sehr viel komplexer, als sie manchmal dargestellt werden. Aber sprechen wir über die heutigen Taliban. Die Führung hat in Kabul kurz nach dem Einmarsch gesagt, ihr müsst euch nicht fürchten, wir werden für Recht und Ordnung sorgen, wir haben uns geändert, Frauen werden arbeiten dürfen und so weiter. Ist das eine PR-Kampagne, die zur Normalisierung eines möglichen Taliban-Staates führen soll?
Ich denke, diese PR-Kampagne, die fällt vielen Menschen seit gestern auf, aber die läuft seit 8 Jahren. Und zwar als die Taliban ihr erstes diplomatisches Büro eröffnet haben in Katar, im Golfemirat Katar. Und da haben eigentlich schon, ich weiß noch, wie die das damals eröffnet haben und wie sie sich präsentiert haben und so. Und die haben auf Englisch geredet und waren dann in den Medien präsent und so. Und da haben schon viele Beobachter gesagt, hey, vielleicht kann man ja mit denen doch reden. Die sind ja irgendwie jetzt doch nicht so, wie wir dachten. Und irgendwie machen die jetzt vielleicht auch einen auf diplomatisch. Und das ist ja etwas, was man so annehmen sollte. Und diese PR läuft seitdem meiner Meinung nach sehr erfolgreich, obwohl die Taliban, und ich zitiere, einen der führenden Männer in Katar, der bei der Beratung der Taliban eine wichtige Rolle gespielt hat, und zwar der britische Palästinenser Sultan Barakat, der das Doha Institute of Peace and Research leitet, so heißt es, glaube ich, Doha Institute of Peace and Research. Und den habe ich mal in Doha getroffen und die sind halt in diesen ganzen Taliban-Prozess, Katar-Taliban-Ding involviert. Es gab ja dann eben auch Friedensgespräche zwischen den Taliban und den Amerikanern in Katar und auch innerafghanische Gespräche in den letzten Jahren. Und dieser Barakat, ein sehr netter, feiner Kerl, der hat halt da eine wichtige Rolle gespielt bei diesen Dingen. Und der zu mir im Jahr 2019 hat er gesagt, they still have a long way to go, wie sie sich eben auf der internationalen Bühne und so präsentieren müssen. Und dass sie sehr stur sein, dass sie vieles nicht verstehen würden, dass sie da einfach eben viel. Und er hat auch gar keinen Hehl daraus gemacht, wieso Katar das Ganze macht, was ich ganz cool fand. Also er meinte, natürlich ist es schön, wenn bei euch Frieden herrscht und so, aber es ist halt für Katar wichtig, dass es sein Gas exportieren kann und dass diese ganzen Routen und Regionen sicherer sind. Und Afghanistan, der Frieden in Afghanistan würde da eine große Rolle spielen für diese ganze Region. Das heißt, es werden auch keine Kosten gescheut seitens des Golfemirats, weil man sich in Zukunft dann natürlich einen massiven Profit erhofft. Er hat das ganz offen so gesagt. Und aber eben, er hat auch, also ich habe damals dann auch Taliban-Führer dort getroffen und so, diese politische Führung, die medial sehr präsent war. Und da hat man halt auch schon gemerkt, okay, man kann mit denen reden, aber hier gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen. Der eine ist voll der Pragmatiker und Realist und für den könnte es vielleicht überhaupt kein Problem sein, dass vieles so läuft, wie es sich viele junge Afghaninnen in den Städten vorstellen. Aber der andere hingegen, der ist voll radikal und strikt und will zum Beispiel gar nicht, dass Mädchen in die Schule gehen oder dass das irgendwie total beschränkt ist und extrem reguliert wird von ihnen und so.
Wie schaffen es die Taliban, in ihren eigenen Reihen unterschiedliche Vorstellungen von Moral zu haben und trotzdem nach außen sehr geschlossen aufzutreten?
Also erstens, das ist eine PR-Kampagne, das muss man immer bedenken. Man darf nicht jetzt nur auf Kabul schauen. Und es gibt auch genug Taliban-Gebiete, in denen Menschenrechtsverbrechen wieder alltäglich sind. Es gibt dann vielleicht auch ein Gebiet oder mehrere Gebiete, in denen solche Pragmatiker regieren. Ich habe mit einem Freund gesprochen, dessen Mutter eine Mädchenschule im ländlichen Afghanistan gegründet hat. Und der meinte zum Beispiel letztens auch, dass sie dort mit den Taliban nie Probleme hatten. Aber andererseits muss man bedenken, dass die Ideologie der Taliban, diese sehr extrem konservative Auslegung des sunnitischen Islams, die von vielen Menschen auch nicht geteilt wird, auch nicht in anderen muslimischen Ländern und so. Und dann natürlich auch, was bei den Taliban immer eine Rolle gespielt hat, ist ihr Leben gewesen in den afghanischen Dörfern, in gewissen Stammesstrukturen und so. Das hat sich meiner Meinung nach nicht geändert. Natürlich, jeder ändert sich in 20 Jahren. Das ist einfach viel Zeit. Ich finde die Frage immer lustig. Haben die sich geändert? Ja, in 20 Jahren ändert sich jeder. Wie gesagt, was PR-Kampagnen angeht, und ich bin froh, dass ich das übrigens hier ein bisschen länger ausführen darf, weil das war auch in den letzten Interviews oft so, dass man das alles dann irgendwie zack, 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 4 Minuten, und da geht halt irgendwie nicht alles. Ich finde es gut, dass, falls es passt, dass ich das ein bisschen eben hier erläutere.
Unbedingt.
Und ich finde, diese grundlegende Ideologie, die ist immer noch da. Manche Menschen denken, habe ich den Eindruck, dass die Taliban jetzt super Demokraten sind und dass sie gemischte Schulen erlauben werden, dass sie Wahlen erlauben werden, dass sie nichts gegen Homosexuelle haben oder so, dass sie nicht bei gewissen Minderheiten sich jetzt, egal ob das jetzt konfessionelle Minderheiten sind oder ethnische Minderheiten, dass sie da jetzt extrem anders reagieren werden und so. Ich denke nicht, dass, also dieses Grundlegende, auch wenn es innerhalb ihres Blocks verschiedene Meinungen gibt, ist so die grundlegende Ideologie, meiner Meinung nach, die hat sich nicht so viel verändert. Natürlich ist man globalisierter geworden, man greift auf Technologie zurück, man weiß, dass man auf ausländische Hilfsmittel angewiesen ist, dass man nicht so isoliert sein kann wie in den 90ern, aber die grundlegende Ideologie, dass sich die verändert hat, das muss ich erst erleben, und bis dahin glaube ich es auch nicht.
Soll man denn nun mit den Taliban reden? Ist das ein diplomatischer Gesprächspartner?
Ich denke, international gibt es gar keinen anderen Weg mehr. Es ist sehr bedauerlich, dass die Taliban jetzt so eine Kontrolle haben. Es gab viele Gelegenheiten, also in der Vergangenheit von 2001 begonnen. Da hätte man mit den geschwächten Taliban verhandeln können. Man hätte sie an den Verhandlungstisch holen können. Diese Menschenrechtsfrage ist natürlich wichtig, aber ich finde, die gilt hier nicht, weil sich der Westen dort mit anderen Menschenrechtsverbrechern zahlreich verbündet hat, einfach weil die sich halt verbündet haben und ihr eigenes persönliches Interesse im Profit gesehen haben. Da gibt's Leute wie Abdurrashid Dostum, der in Containern Menschen verrotten ließ, hinrichten ließ und krasse Kriegsverbrechen begangen hat, auch andere Akteure. Und mit denen hat man sich zusammengesetzt und verbündet und dann diesen Staatsapparat aufgebaut, während man die Taliban ausgeschlossen hat, weil Bush und Rumsfeld unbedingt weiterhin War on Terror machen wollten. Das war so eine große verpasste Chance, dieser Bonner Prozess ohne die Taliban. Später gab es auch ähnliche Chancen. Und dann, als diese Friedensgespräche in Doha begonnen haben, waren auch viele Menschen optimistisch, also auch sowohl Afghanen als auch viele Afghanistan-Kenner, sage ich mal, für die war das einfach auch eine große Sache, dass da jetzt endlich geredet wird, weil anscheinend gibt es keine militärische Lösung. Und Frieden schließt man halt mit dem Feind. Und das war ein Lichtblick und das lief dann auch gut. Leider war es dann so, dass vor allem meiner Meinung nach, also auch die Amerikaner haben einiges falsch gemacht, vieles falsch gemacht. Sie haben in erster Linie mit den Taliban gesprochen und die eigene Regierung, die sie an die Macht gebracht haben, in Kabul ausgeschlossen. Es wurden auch Menschenrechtsaktivisten, Frauenaktivisten, generell die afghanische Zivilgesellschaft und auch die afghanische Diaspora, die meiner Meinung nach auch viel zu sagen hätte, immerhin geht es hier um ein paar Millionen Menschen, die wurden alle ausgeschlossen und man hat den Taliban ein bisschen so einen Freifahrtsschein gegeben und hat aber dann trotzdem immer noch gehofft, also Beobachter haben dann immer noch gehofft, dass das jetzt vielleicht dann intra-afghanische Gespräche stattfinden, weil das auch so eine Bedingung des Deals war, und die haben dann aber so halbgar stattgefunden. Und die wurden dann auch auf der Regierungsseite vor allem von so bekannten Warlords und korrupten Politikern dominiert, bei denen man den Eindruck hatte, die wollen irgendwie nur ihren Machterhalt sichern, wollte Gefangene nicht freilassen, Taliban-Gefangene nicht freilassen. Man hat Tausende schon freigelassen, aber der Deal mit den Amerikanern hatte die Freilassung von mehreren zusätzlichen 1000 Taliban-Kämpfern garantiert, und da wollte sich dann die Regierung in Kabul nicht daran halten. Das hat den ganzen Prozess dann, verlangsamt, und irgendwann ist das Ganze auch geplatzt. Bis zuletzt haben diese Friedensgespräche noch stattfinden müssen. Allerdings fanden war es ziemlich problematisch, dass es dann irgendwie drei Gruppen gab, drei Seiten und nicht zwei. Man hatte die Taliban auf der einen Seite, man hatte das Verhandlungsteam der Regierung auf der anderen Seite und man hatte den Zirkel von Präsident Rani auf der dritten Seite, weil das Verhandlungsteam der Regierung hatte sich auch irgendwie abgekapselt von Kabul und wollte eigentlich von Rani immer weniger wissen. Ja, das wurde dann natürlich so zu einem Problem, dass sich das Ganze extrem verlangsamt hat. Auch die Taliban haben eine eskalierende Rolle gespielt. Sie haben ihre Angriffe fortgeführt. Sie haben keine US-Soldaten mehr angegriffen, aber dafür afghanische Zivilisten, was natürlich bei der Bevölkerung nicht gut ankam. Und man hat auch die Soldaten wurden, wie gesagt, wie am Anfang erwähnt, wirklich verpulvert von der politischen Elite. Und das hat alles zu einem Kollaps des Ganzen geführt. Jetzt sind wir in einer Situation, in der die Taliban als totale Sieger irgendwie dastehen.
Imran Feroz, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche auf jeden Fall dir und deiner Familie alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und am Thema dran.
Danke dir, liebe Margarete. Sehr gerne.